Liebe Leute da draußen, es ist wieder 125er Champs Podcast-Zeit und nachdem wir bei Folge 30 auf dem Baden Air Park waren, sitzen wir heute wieder im Studio und haben uns für Folge 31 was ganz Besonderes vorgestellt. Ich bin natürlich wie immer nicht allein im Studio, sondern bei mir ist natürlich wie immer der Moritz. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Und sag mal, 125er Champs, Folge 31, was ist das Thema? Worum dreht es sich?
Wir sind heute wieder ein bisschen im Kuriositätenkabinett der 125er unterwegs und stellen euch da ein paar sehr, sehr ausgefallene, schräge Motorräder vor, die ihr vielleicht noch nicht so kanntet, die wir selbst wahrscheinlich in der Redaktion bei uns, die Experten, auch nicht kennen. Und genau, da haben wir uns ein paar rausgesucht und dann starten wir rein, wa?
Genau, also wir sind wieder mal ganz tief ins Archiv abgetaucht, bewegen uns so in den 2010er Jahren bis 2015 ungefähr und haben uns da auf den Motorradkatalog gestürzt und das 125er Segment mal ordentlich durchforstet und sind da aber wirklich auf ein paar Bikes gestoßen. Das ist jetzt alles keine Kaufempfehlung, die wir hier aussprechen. Ganz am Anfang mal gesagt, ne? Also wir stellen euch jetzt hier keine super tollen Bikes vor, die keiner mehr auf dem Schirm hat, aber die zu ihrer Zeit einfach sozusagen Master auf 125er waren, sondern wir haben einfach mal geguckt, was gab es denn damals alles? Was gibt's vielleicht heute noch? Gibt's die überhaupt noch heute gebraucht oder neu? Und was hat die ausgezeichnet? Warum waren sie damals halt so ein bisschen strange unterwegs? Und deswegen würde ich sagen, du hast es gerade schon gesagt, wir starten direkt rein. Moritz, dein erstes Bike, was hast du uns mitgebracht?
Genau, natürlich keine Kaufempfehlungen, aber dann doch für Leute, die vielleicht ein bisschen auf ausgefallenere 125er stehen, zumindest designtechnisch, habe ich die Megelli Naked 125 rausgesucht.
Megelli?
Megelli, genau. Das war ein britischer Motorradhersteller. Der hat so von 2007 bis Ende 2013 Motorräder hergestellt, vornehmlich mit Teilen aus Taiwan.
Okay, also nichts Eigenes.
Nee, nichts Eigenes. Natürlich alles zugekauft. Der Motor ist auch von Sym zugekauft gewesen. Der hat immerhin 11 PS bei 8000 Touren geleistet. 8500 Touren, pardon. Ziemlich solide Hausmannskost. Spannend wird's dann eher bei der ganzen Konstruktion um den Motor rum. Wir haben einen ziemlich fancy Gitterrohrrahmen.
Okay.
Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein bisschen Ducati Monster mäßig. Vorne haben wir eine ziemlich fancy Lichtmaske mit zwei großen Lufteinlässen so. Das hat mich direkt an die Tuono so ein bisschen erinnert, also so in klein. Und das Witzigste kommt am Heck, da haben wir einen Underseat-Auspuff verbaut.
Underseat, also sozusagen so wie CBR 600 RR-mäßig,
genau,
oder mehr so Duke 916?
Es ist schon mehr so Honda CBR 600.
Okay.
Ein Topf und direkt unterm Heck quasi, also quasi eingebaute Sitzheizung auch noch dabei bei dem Motorrad.
Sprichwörtlich ein heißer Tipp für Winterfahrer.
Auf jeden Fall. Ja, der einzige Drawback, das Ding ist mittlerweile natürlich sehr rar. Wenn der Hersteller das nur bis 2013 gebaut hat, wir haben noch eine einzige gebrauchte gefunden Ende Juni. Die gab es dann für rund 1500 Euro. Sonst gibt es nur noch Teile, Spender und Exemplare, die man jetzt vielleicht nicht mehr fahren kann.
Du hast mal gerade schon gesagt, irgendwie das einzige gebrauchte Fahrzeug, was du Ende Juni noch gefunden hast auf den einschlägigen Verkaufsportalen, also wir haben bei Kleinanzeigen und Mobile und Ähnlichem geguckt, war
1,5.
Was war damals denn der Gebrauchtpreis? Also der Neupreis?
Ah, der Neupreis, ja, der war 3.090 Euro 2013.
Okay, also immer noch die Hälfte quasi.
Klar, also kann man es wertstabil nennen? Ich weiß nicht.
Ja. Also ich habe mal so gedacht, so unter 1000 findest du halt selten 125er, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist so eine Grenze, da ist dann wirklich nur noch Schrott unterwegs und alles andere bewegt sich echt da drüber. Deswegen 1,5 für so eine Megelli, wie hieß die noch genau?
Megelli Naked 125.
Okay, Naked 125.
Sehr kreativer Name auch gewesen. Aber dafür ein sehr, sehr kreatives Design und auf jeden Fall ein Hingucker, wo man selbst beim Experten wahrscheinlich erstmal ein fragendes Gesicht sieht. Also wer es richtig fancy mag, der soll sich doch vielleicht mal nach einer Megelli umschauen. Die gab es tatsächlich auch als Sportler und Supermoto, habe ich noch rausgefunden.
Also okay.
Megelli hat einige heiße Exoten auf den 125er-Markt gebracht.
Ja, also von daher gebt doch mal bei bekannten Suchmaschinen den Begriff Megelli ein. Mal gucken, was ihr da findet. Designtechnisch auf jeden Fall sehr, sehr ungewöhnlich und auch heute noch gut anzuschauen.
Yes.
Das kann man von dem Fahrzeug, von dem ich jetzt spreche, sage ich mal, in Sachen Fancy-Status nicht behaupten. Wir gehen nach Korea. Fallen dir da Hersteller ein? Aus Korea. Natürlich dann Hyosung. In dem Fall aus Südkorea, ist ja klar.
Ja, andere Korea stellt wahrscheinlich keine Motorräder her, zumindest keine für unseren Markt. Hyosung fällt mir da spontan
das
ein.
Ist natürlich schon richtig, richtig gut. Man merkt gleich, du machst den Job auch schon länger.
Ja.
Was viele aber vielleicht gar nicht so auf der Uhr haben. Es gibt von Hyosung noch eine Tochtergesellschaft, die heißt Daelim. Schreibt sich D-A-E-L-I-M. Also ich hoffe, dass man dieses A-E als Ä wirklich spricht, sondern nicht Daelim.
Habe ich schon mal gesehen irgendwo.
So, ja. Also Daelim. Und die haben 2013 noch ein Sport-Touring-Bike gebaut, die Road Twin 125. Und wer so ein bisschen tiefer in dem Bike-Business drin ist, der erinnert sich vielleicht noch an die Suzuki GS 500. Die gab es hier auch mal für kurze Zeit in einer Vollverkleidung. Und diesen Style, so ganz ähnlich in groben Zügen, nimmt die Daelim Road Twin 125 aus. Die gab es zuvor schon als Road Twin RF.i.
Aha, so sehr gebaut, einfacher Name.
Genau. Gebaut ab 2007, wie gesagt, vom südkoreanischen Hersteller Daelim, der zu Hyosung gehört. Du hast es ja vorhin schon gesagt. Hyosung ist ziemlich führend in der koreanischen Motorradindustrie. Mhm. Die machen ungefähr 300.000 Bikes pro Jahr, was jetzt natürlich verglichen mit indischen oder ähnlichen Herstellern nicht die ganz große Nummer ist. Gerüchteweise, ich konnte es nicht so richtig rausfinden, gibt es Daelim wohl seit 2023 nicht mehr. Zumindest baut Hyosung unter diesem Namen keine Motorräder mehr. Was zeichnet nun die Daelim Road Twin 125 aus? Also wir haben eine Verkleidung mit einer Spitze, die nach vorne zeigt, also sehr dynamisch eigentlich. Das macht dann schon sehr auf Sportler, wer auf sowas steht, vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Allerdings gibt es sehr hohe Lenkerstummel an dem Motorrad. Die liegen klar über der oberen Gabelbrücke. Also da sind wir dann eher wieder im Bereich Komfort und Komfort gleich dann wieder Sport-Tourer unterwegs. Mhm. Deswegen auch der anfangs erwähnte Vergleich mit der GS 500e, mit der Sportring-Verkleidung von Suzuki. 125er, wir haben einen 124 Kubik großen Einzylinder. Der leistet aber, hört, nicht so 11 PS wie bei deiner Megelli, so eine Luftpumpenkacke da, sondern der leistet 15 PS, also volles Limit ausgenutzt,
oha,
bei 10.500 Umdrehungen. Also damit seid ihr auf jeden Fall top of the pops im 125er Segment unterwegs. Es gibt natürlich auch ein Aber. Und zwar, wir haben jetzt keine rankriegen können, um sie genau zu wiegen auf unserer geeichten Waage. Aber was ich gefunden habe, soll das Dingen satte 162 Kilogramm Fahrbereit gewogen haben. Okay. 162, das ist schon eine richtige Ansage. Also das
stimmt,
ist schon so
ja.
A2-Bereich eigentlich und nicht mehr A1. Deswegen, hui. Woran könnte es liegen? Ich habe mal ein bisschen geguckt. Wir haben 15 Liter Tankinhalt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir haben so eine Sachen wie ein Hauptständer serienmäßig. Also da ein bisschen weniger Tank, Hauptständer nochmal so 3,5 Kilo. Also so seriös könnte man das Ding wahrscheinlich so auf 155 runterbuchsen oder so. Aber trotzdem, trotz des hohen Gewichts verspricht Daelim, ey, das Ding ist trotzdem 110 km/h schnell gerannt. Glauben wir jetzt einfach mal. Wir
gewagte
haben immerhin 15
Aussage,
PS. Ne? Das ist einfach mal gegenüber deiner Megelli, diese sieht schnell aus, aber fährt halt, naja, ne? Sieht das ja halt nicht so schnell aus, aber fährt wenigstens 110.
Ich verstehe
so,
schon.
Hier,
dein Elefant.
Gleich hier Bashing betrieben. kommen wir natürlich wichtige Sache noch zu den Preisen. 2013 kostete die Daelim Road Twin 125 neu beim freundlichen Daelim Händler 2.999 Euro.
Mhm.
Also eigentlich nicht besonders günstig, verglichen, dass wir ja über 12 Jahre damit zurückliegen. Ne? Aber jetzt auch kein extrem teures Motorrad.
Genauso viel wie die Megelli.
Genau. Und jetzt kommt aber der große Vorteil von Daelim. Man merkt gleich, das ist dann doch ein bisschen seriöser, ein bisschen großvolumiger, was die Stückzahlen im Vergleich zu Migeli betreffen. Nämlich gebraucht findet ihr diese Dalium Rotem 125 zumindestens, wir machen jetzt keine Werbung, aber zumindestens auf kleinanzeigen.de noch in wirklich bemerkenswerten Stückzahlen. Bei Mobile und so weiter ist dann doch dünn bis gar nicht. Mhm. Wer auf Kleinanzeigen rumschaut, hier liegen die meisten Bikes zwischen 1.000 und 1.400 Euro. Wie ich vorhin schon sagte, wahre Schnapper sind das auch nicht, aber vielleicht so als Daily Commuter, Winterbike, keine Ahnung. Guckt mal hin, natürlich jetzt kein ABS an Bord und ähnliches, also, aber immerhin südkoreanische Qualität für ungefähr, ich sag mal im Schnitt 1200 Euro im Sporttourer-Look, Dalium Rotem 125. Kann man mal machen.
Total spannend. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich von einem 125er Sporttourer höre. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das kommt echt selten vor in der Kategorie, oder?
Das kommt selten vor. Wir haben so ein paar Exoten, ja, wir haben es schon mal besprochen, wie die Honda Varadero 125, diese Reise-Enduro im 125er-Look, sogar mit V2-Motor halt in Anführungszeichen. Nicht nur in Anführungszeichen, sondern wirklich mit V2-Motor. War ja auch selten und so weiter. Also so ein paar Exoten. Deswegen machen wir ja diese 125er-James-Folge Kuriositäten-Kabinett Folge 2. Wir hatten schon eine erste. Wer noch mehr hören will, guckt mal zur ersten Folge. Hört da rein. Aber mit der Dalium sind wir jetzt durch.
Yes, wir sind auf
jeden Fall. Ich würde sagen, der Ball liegt wieder in deinem Kuriositätenkabinettfeld.
Yes, Moritz. Wir sind auf jeden Fall schlauer geworden. Es gibt Sporttourer 125er. Ich glaube, die Info, dass es 125er Chopper gibt, die ist jetzt vielleicht nicht so neu, aber man findet doch dann immer wieder ein paar Motorräder, die dann doch in ihrer Kategorie rausstechen. Und das eine ist hier die WMI Barhawk 125.
WMI Barhawk.
Barhawk. Ich weiß auch nicht, was der Name uns verraten soll, aber
okay.
Ich glaube, Warthog heißt Warzenschwein auf Englisch, was dann Barhawk heißt.
Vielleicht wollen wir es gar nicht wissen.
Lenkerschwein, ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf. Klar, wie gesagt, 125er Chopper, aus China hergestellt von WMI, hieß vormals Regal Raptor, wenn einem das noch irgendwas sagt.
Das sagt mir sogar mehr als WMI, wenn ich ehrlich bin, aber
ja, es sind
alles sehr vertrauenserweckend.
Wir werfen heute echt mit sehr, sehr fancy Herstellernamen um uns. Wir haben einen Zweizylinder-Reihenmotor verbaut, der wassergekühlt ist,
hört,
hat 11 PS bei 9500 Umdrehungen.
Du bleibst natürlich in deiner, du bleibst dir treu quasi, 11 PS. Also.
Das ist ja ein Chopper hier, wir brauchen ja keine fette Leistung, wir brauchen krasse Optik und das reicht schon, um auf dem Schulhof einfach der Coolste zu sein. Das eine Highlight ist, wir haben einen Doppelschleifen Stahlrohrrahmen mit einem, hört, starren Rahmenheck. Also wir haben hinten keine Federung. Das Ding fährt ungefedert hinten.
Was?
Wir haben einfach Rahmen verbunden mit Reifen.
Also vom Lenkkopf zum Hinterrad gibt's keine Federung.
Da gibt's keine Federung. Die einzige Federung hinten ist unterm Sattel. Da hast du so eine kleine Federung. Aber hinten der Draht, das sitzt starr im Rahmen.
Das wird ein Komfortwunder sein, dieses Fahrzeug.
Das Hardtail quasi unter den Motorrädern. Müsste man mal vielleicht Probe fahren, ob einem das so taugt. Man braucht, glaube ich, ziemlich eine ziemlich stabile Wirbelsäule auf jeden Fall.
Genau, und die Bandscheibenfreuz, sage ich jetzt schon. Genau. Und jede Flickenstrecke auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo sozusagen ist der Garaus. Wahnsinn, Starrrahmen.
Starrrahmen, muss man sich auch erstmal trauen zu bauen. Vor allem 2013, ja. Das ist schon wild. 2013 irgendwie wildes Jahr gewesen in der Motorradszene.
Ja.
Oder beziehungsweise in der 125er Szene. Wir haben hier einen ganz klassischen Chopper-Reifendimensionen, würde ich sagen. Wir haben hinten 160, 80, 15 und vorne 80, 90, 21. Also ein richtig schönes, großes Chopper-Rad vorne. Wir haben eine Doppelscheibenbremse vorne. Immerhin stoppt das Ding auch vernünftig. Wir haben klassisch choppermäßig weit vorne liegende Fußrasten. Allerdings dürfte das Ding auch ziemlich schwer sein dann. Ja, das ist so alles, was ich zur WMI Barhawk rausgefunden habe. Schaut sie euch gerne mal an. Ich sehe hier auf dem Bild, was ich mir rausgesucht habe, keine Spiegel. Ich hoffe, die kommen dann vielleicht noch mit. Der letzte Neupreis, der war 3.995 Euro. Oh. Also gar nicht so
ambitioniert, würde ich sagen.
Gar nicht ambitioniert. So billig. Vor allem für keine Rahmenfederung oder keine Heckfederung.
Ja, und vor allen Dingen, also es gab ja solche Modelle auch bei Motorrädern, sage ich mal, die mehr Hubraum haben. Also es kommt ja so aus diesem Shopper-Bereich. Oftmals war es dann so, dass man diese Starrahmenmodelle mit relativ geringem Hinterraddruck fuhr, um dann praktisch über die Hinterreifen noch irgendwie einen Ansatz von Federung zu haben. Ja, ich wäre gespannt. Also wenn das Ding mal bei uns irgendwie auf den Hof rollt oder wenn es da draußen jemand gibt, der eine WMI Barhock 125 besitzt,
ja,
wir würden gerne mal eine Runde drehen.
Meldet euch unbedingt.
Meldet euch gerne, genau.
Ich weiß nicht, ich habe keine mehr online gefunden.
Ja.
Vielleicht hat sie noch einer in der Garage stehen. Wahrscheinlich nicht, aber man darf ja noch ein bisschen träumen.
Genau, also ansonsten schreibt gerne eine E-Mail an uns. Wir würden uns freuen und das Ding wirklich mal gerne ein paar Meter fahren, fotografieren und dann berichten, wie sich ein Starrahmen-Shopper im 125er-Segment fährt.
Unbedingt.
Wahnsinn. Ja, von deiner, sage ich mal, durchaus zurückhaltend ausgeprägten Fahrdynamik, die du hier die ganze Zeit propagierst, kommen wir jetzt mal zu was ganz Speziellem. Und ich sag nur Supermoto.
Ui, jetzt wird's
Supermoto,
spannend.
Immer noch heißes Thema. Da kann ich jetzt schon mal eine Sache sagen. Wir haben den nächsten 125er Champs, das Event. Und wir hatten es ja schon mal angeteasert in einer Folge zuvor, dass wir die neue 125er SNCR von KTM dabei haben, die ja frisch reinkommt. Das klappt wahrscheinlich nicht. Ist jetzt leider so ein Downer für uns alle, weil KTM die wahrscheinlich erst im August in den Handel reinschmeißt. Sie hatten uns Juli versprochen. Wir haben das Bike seit vielen Monaten reserviert. Ja, klappt leider nicht. Wir sind auf der Suche nach einer Alternative. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie nicht dann spätestens 2026 dabei ist und wir nochmal zwischendurch einen Kurztest damit machen werden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so wie es heißt. Trotzdem jetzt mal zurück zu einer Supermoto, die es vor ein paar Jahren mal gab. Und zwar ist die Rede von der Husqvarna SM für Supermoto 125 Zweitakt.
Ah.
Jetzt geht's hier rum, Rakete.
Dachte ich schon.
Dicke Auspuffbirne. Ja, ja, ja.
Was hat er denn mit Exot? Das ist ja ein ganz normales Supermoto, aber Zweitakt macht's schon spannend.
Genau, und zwar Husqvarna hat ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt eine relativ wechselvolle Geschichte hinter sich. War Teil von BMW, war dann Teil von KTM, als nie so richtig lief. Und diese 125er Zweitakt Supermoto wurde noch gebaut in der Ägide, bevor KTM zuschlug.
Ah, eine Vor-KTM Husqvarna.
Eine Vor-KTM Husqvarna, genau. Der Zweitakter, der da zum Einsatz kommt, basiert auf der WRE 125 von Husqvarna. Und was Geile ist natürlich, wenn ich halt Zweitakter baue, wir haben relativ wenig Motorteile, deswegen wiegen Zweitakter-Motoren auch meist weniger als ein Viertakter. Was dazu führt, dass wir hier von einem Trockengewicht von 113 Kilogramm sprechen.
Amtlich.
9,5 Liter Tankinhalt, also wir kommen wahrscheinlich so auf 120 Kilogramm vollgetankt, wenn es gut läuft, so in Anführungszeichen. Und ich bin natürlich wieder Leistungsfetischist für die 125er Klasse, deswegen der 124 Kubik große Einzylinder leistet natürlich auch bei der Husqvarna satte 15 PS und zwar bei 9500 Touren. Also wenn ihr Leistung sucht, ihr seid bei mir, zumindest was die ersten beiden Bikes, die ich euch hier vorstelle, betrifft, seid ihr natürlich bei mir an der richtigen Stelle. Moritz ist da eher gemütlich unterwegs, kann man ja festhalten.
Bei einer Zweitakter fragt sich nur, wie lange gibt es denn da noch viele Exemplare online?
Das kommt gleich, das ist nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Lassen noch ein bisschen über die Karre sprechen. Supermoto-Style-mäßig, wir haben eine fette Upside-Down-Gabel verbaut vom Mazzocchi. Wir haben ein Sachs-Federbein verbaut. Wir haben, weil es natürlich auch viel von dieser Enduro WRE abstammt, ellenlange Federwege, vorne 260 mm Federweg, hinten 282. Ui. Das führt natürlich dazu, dass die Sitzhöhe auch entsprechend nach oben wandert, trotz 17 Zoll Felgen vorne hinten. Das heißt, 870 mm müsst ihr euren Hintern schon in die Höhe wuppen, um ihn dann auf der einteiligen Sitzbank zu platzieren. Wer jetzt eher so als kleinwüchsiger 1,65 Riese durch die Weltgeschichte spaziert, vielleicht nicht direkt das richtige Bike.
Schade.
Aber natürlich auf der Landstraße im A1-Bereich ein richtiges Feuerzeug, das natürlich für satten Kurvenspaß steht. Und jetzt kommen wir aber wieder zu einem kleinen Aber, weil ich baue ja immer so kleine Abers in meine Bike-Vorstellungen ein. Das Ding hat auch schon Anfang der 2010er Jahre nicht wenig gekostet. Der Husqvarna-Händler wollte damals 4.599 Euro haben, wenn er so eine Husqvarna SM 125 Zweitakt rausrücken sollte. Das finde ich, das war schon für die damalige Zeit echt eine Ansage. Und zwar, um es mal klar zu sagen, das Ding war teuer.
Auf jeden Fall.
So, was dann dazu geführt hat, du hast ja vorhin schon das angesprochen, Markt in Deutschland, sehr, sehr mau. Also ich habe mal geguckt, was da in Deutschland so gehen könnte. Und um es kurz zu machen, ich sag mal nix. Aber, und das ist die gute Nachricht, bevor Husqvarna ja KTM am Heimfiel quasi und jetzt quasi ganz viele KTMs mit Husqvarna-Label gebaut werden oder gebaut wurden, lag Husqvarna ja vorher im BMW-Hand. Und das Husqvarna-Werk lag in Italien. Deswegen sieht der italienische Markt ganz, ganz anders aus. In Italien tummeln sich noch einige dieser 125er Zweitakter.
Krass.
Die, und jetzt kommt wieder doch eine schlechte Nachricht, richtig hoch gehandelt werden. Und zwar liegen die alle zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Und wir müssen ja festhalten, wir reden immer noch über ein Fahrzeug, das so zwischen 12, 13, 14 Jahren auf dem Buckel hat.
Boah, Wahnsinn, ey.
Also 2.000 Euro oder weniger unter Neupreis. Allerdings in Italien zu bekommen, EU-Zulassung natürlich, sprich, ihr könnt das Ding natürlich auch problemlos in Deutschland fahren. Es ist natürlich eine zweite Rakete, du hast es schon angesprochen, man sollte schon, ich sag mal, ausgeprägtere Schrauberkenntnisse mitbringen, gerade wenn beim Motor irgendwas ist oder so weiter, an den Kolben reinsetzen oder so.
Ja.
Allerdings, wer sich mit sowas zurechtfindet, wer, sag ich mal, keine zwei linken Hände hat, wer Werkzeug besitzt, wer schrauben kann, der Gelegenheit dafür hat, für den ist das natürlich ein ganz richtiges, geiles Spielzeug, weil gibt's eigentlich nicht, ist total fancy, sieht richtig aus wie eine Supermoto-Rennkarre, also jetzt nichts irgendwas Weichgespültes, kostet natürlich, aber damit bist du natürlich vor der Berufsschule, auf dem Schulhof oder sonst wohl der King of Drift, das verspreche ich euch. Also das Ding ist echt heiß.
Fragt sich nur, wie viele von den Vorbesitzern sich da wirklich adäquat um die Karren gekümmert haben.
Nächste Frage. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt, weil das ist, glaube ich, also bei Supermotos im Allgemeinen, wir reden immer Gebrauchtkarren. Da kann keiner irgendwie reingucken. Jeder Verkäufer verspricht natürlich, ja, nichts gemacht, nur irgendwie zur Schule gefahren, kein Wheelie, kein Stoppie. Kennen wir ja alle. Und ja. Das weißt du erst, wenn du selbst die ersten 1000 Kilometer gefahren hast, ob dann irgendwie der Motor Öl zieht oder sonst was. Keine Ahnung. Deswegen, man muss schrauben können, meine ganz klare Empfehlung. Kauft euch das Ding nicht, wenn ihr irgendwie nicht wisst, was ein Knarrenkasten ist, wenn ihr nicht wisst, wie man irgendwie einen Kolben wechselt oder ähnliches. Dann ist das halt nichts, weil sonst fressen, glaube ich, die Werkstattkosten, wenn es dumm läuft, euer Budget eines 16-jährigen oder einer 16-jährigen zeitungsaustragenden Schülerin sofort auf.
Ja.
Da geht halt nichts. So, dann nehmt lieber was Japanisches, was Safes, jüngeren Datums, Ersatz der Versorgung, Händler um die Ecke. Viel, viel besser. Ja. Aber wenn ihr wirklich mal so einen Exoten haben wollt, wo ihr sagen könnt, hey, einzigartig, hat garantiert kein anderer und ist trotzdem richtig, richtig geil, was Fahrdynamik betrifft, was Aussehen betrifft, dann ist das natürlich schon eine ganz heiße Kiste.
Genau. Und bedenkt, in den Tank kommt nicht nur Benzin rein.
Ihr muss mal gucken. Ich habe gar nicht geguckt, ob da nicht eine Getrennschmierung hat und so weiter. Also das ist wahrscheinlich, okay. Das ist ja nur bei den ganz alten Kisten so, dass man irgendwie da mischen musste und so. Also von daher wahrscheinlich kann man, aber auch da, boah, jetzt sind wieder, jetzt hast du ein Thema angesprochen, da bin ich natürlich jetzt blank, was die tiefe Recherche betrifft. muss man schauen. Aber vermutlich so kann man getrennt schmieren. Also von daher.
Ah, okay, ja, wenigstens das. Ich mache einfach auch mal weiter mit einer Supermoto.
Aber ich rate schon jetzt keine 15 PS.
Keine 15 PS.
Aha, Moritz.
Wir wollen ja ein bisschen auch die Supermoto-Kategorie zugänglicher gestalten, ja. Accessibility, ganz großes Thema. Da schneiden Supermotos ganz, ganz schlecht ab. Du hast es auch vorhin erwähnt, deine Zweitaktkarre hier mit 870 Millimetern, wo man als Normalsterblicher schon gar nicht mehr die Füße auf den Boden kriegt. Da dachte sich Kawasaki damals, 2010, das wollen wir ändern. Wir haben ja schon die KLX 125 im Repertoire, falls einem das noch was sagt.
Eine kleine Enduro war das, ne?
Genau. Und auf dessen Basis hat man sich dann dazu entschieden, eine Supermoto zu bauen.
Okay.
Aber keine gewöhnliche Supermoto, nämlich eine Baby-Supermoto, könnte man es schon fast nennen. Also ein bisschen so eine Miniatur-Supermoto. Man hat das Ganze Kawasaki D-Tracker 125 genannt.
Okay.
Und einen zarten 10,3 PS Motor eingebaut, der das bei 8000 Umdrehungen leistet, 5 Gänge hat, dafür aber ein richtig beschauliches Leichtgewicht. Fahrfertig wiegt die D-Tracker 114 Kilo.
Okay, Respekt.
Da kann selbst deine Husqvarna nicht mithalten.
Da kann die Husqvarna, aber ich sage nur 15 PS, ne?
Also. Ja, mei, braucht doch kein Schwein. Machen wir mal weiter. Wir haben natürlich auch entsprechend unserer Baby-Supermoto relativ geringe Federwege. Wir haben vorne 150 mm, hinten 180 mm. Das sorgt natürlich dafür, dass unsere Sitzhöhe doch ziemlich überschaulich und eben zugänglich auch für kleinere Menschen bleibt. 805 mm musste dich hochbewegen.
Das ist ja auf Naked-Bike-Niveau, ganz normal.
Tatsache. Wir haben auch eine Upside-Down-Gabel vorne. Zwar eine ziemlich, ziemlich Mini-Upside-Down-Gabel mit 35 mm Durchmesser, aber immerhin Upside-Down. Jetzt kommt für mich das größte Aber an der Karre. Baue ich jetzt auch mal einfach ein. Die Karre rollt auf 14 Zoll Felgen.
14?
14.
Okay, welche Reifengrößen, weißt du das?
180-14 vorne und 120-80-14 hinten.
Okay, da muss man ja dann heutzutage echt aufpassen und gucken, ob es dafür überhaupt noch adäquate Reifen
wahrscheinlich
gibt.
Vielleicht mal im Baumarkt gucken irgendwie. Bei
ja, den Moment, also willst du irgendwas Vernünftiges haben. Also schon so Markenhersteller, was weiß ich, vom Bridgestone bis Pirelli, irgendwas halt in der Richtung.
War ja ein Scherz, aber das macht die ganze Optik von der Karre so ein bisschen ulkig, würde ich mal sagen.
Wie zu heiß gewaschen vermutlich.
Ja, auf jeden Fall. Also muss man mögen. Aber immerhin kann man dann auch als Normalsterblicher in den Genuss einer Supermoto-Fahrdynamik kommen, was ja auch ein großer Vorteil ist.
Und wir sprechen natürlich von einem zuverlässigen japanischen Hersteller.
Auf jeden Fall. Muss ja nichts beimischen und die Karre, die fährt auch ohne Schrauberkenntnisse, glaube ich, ganz gut. Der Preis 2018 war, jetzt rate mal, es ist kein Babypreis.
4,3.
Ah, 3,4.
3,4? Das ist 2018.
2013.
Ah, 2013, okay. Okay.
Ja, also damals wahrscheinlich auch schon eher gehoben. Vor allem für so ein Mini-Ding. Ist dementsprechend auf dem Gebrauchtmarkt jetzt auch ein ziemlicher Exot. Es gab Ende Juni 2 Bikes auf Kleinanzeigen und Mobile und die fingen so ab 1600 Euro an.
Also es ist echt wieder hoch.
Ja.
Wahnsinn.
Ist immerhin wertstabil geblieben. Vielleicht zum Sammlerstück mutiert oder keine Ahnung, einfach für kleinere Leute, die dann unbedingt Supermoto fahren wollen.
Wahnsinn.
Sachen gibt's zwar.
Ja.
Haben wir heute wieder einige Kuriositäten abgefrühstückt.
Ja, aber ich habe jetzt noch eine, die ist noch viel spannender, sage ich mal. Und da ist es so, wenn wir mal beim Preis einsteigen, für das Ding zahlst du selbst gebraucht stellenweise noch den vormals gültigen Neupreis. Und das liegt jetzt nicht daran, dass dieses Fahrzeug, was ich euch jetzt vorstellen möchte, vor Leistung quasi aus allen Ecken und Nähten platzt. 15 wären ja sowieso nur möglich. Sondern ich gehe jetzt auch mal zurück, mache etwas auch vernünftig, aber dafür gibt es jetzt quasi so etwas wie das Motorrad oder das, sage ich mal, motorisierte Zweirad, was die komplette neuzeitliche Motorradwelt antreibt und angetrieben hat. Den oh Bestseller schlechthin.
Oh weia.
Genau, und zwar reden wir gerade über die Honda Wave 110i. Heißt auch Innova 125 oder aktuell Vision 125. Das ist so ein Großradroller, der so aussieht wie eine Kreuzung aus Roller und Motorrad. Mhm. Wir haben einen immer noch relativ tiefen Durchstieg. Das ist quasi diese Fläche zwischen Vorderverkleidung und Sitzbank, die so rollertypisch ist. Allerdings 17 Zoll große Räder, was natürlich für das Rollverhalten sehr zuträglich ist, weil große Räder einfach über Unebenheiten viel besser drüber wegrollen als kleinere Räder. Deswegen fahren sich auch 50er Roller mit so kleinen Felgenrädern oft immer ganz kippelig und die großen deutlich stabiler und safer. So, jetzt kommen wir darauf, warum dieses Fahrzeug quasi das Ding ist, was die Welt bewegt. Weil das Modell Innova oder Wave oder Vision gehen ursprünglich zurück auf die Honda Super Cup oder Super Cup oder wie auch immer. Die hat Honda 1958 vorgestellt. 1958. Also vor vielen, vielen Jahren. Fast 7 Jahrzehnte her. Und von diesem Ding, das wird immer noch so in abgewandelten Formen gebaut und so, hat Honda mittlerweile, der japanische Hersteller, über 100 Millionen Stück produziert. 100 Millionen, nur von diesem einen Fahrzeug.
Mehr als Deutschland Einwohner hat.
Mehr als, also sprich, jeder von uns hätte einen quasi. So. Und das ist natürlich so, wie gesagt, die Super Cup gibt es bei uns in Deutschland direkt so nicht, aber die Wave 110i, die ich euch hier vorstellen möchte, ist halt sowas wie ein Ableger davon, also direkte Verwandtschaft, sowas wie eine große Schwester oder ein großer Bruder, in Anführungszeichen, ein bisschen moderner gezeichnet. Das Ding ist quasi Überschwemmungssturm, sonst wie sicher, da kann passieren, was will. Ich sag's mir jetzt ganz böse, die Kakerlacke unter den Motorrädern, das überlebt alles. Ich glaube, es gab schon Versuche, da hast du die Dinger irgendwie vom Hochhaus geschmissen und trotzdem weitergefahren. Also es ist unzerstörbar, das Ding. Kommen wir doch mal konkreter zur Wave 110i zurück. Die wurde 2012 bis 2016 durch Honda Thailand oder von Honda Thailand gebaut. Mhm. Das Ding, jetzt verlasse ich auch meinen Leistungsfetischismus mal ein bisschen, weil wir bewegen uns ja der Vernunft zu, leistet knapp 8,5 PS bei beschaulichen 7500 Umdrehungen aus dem 109 Kubik großen Motor.
Siehste, jetzt kommst du hier mit der schwächsten Karre aus der ganzen Folge.
Ja, um die Ecke. Aber auch damit der, die einfach verkauft wurde und verkauft wird ohne Ende. Weißt du, 100 Millionen. Da können alle anderen 125er, glaube ich, die wir hier jemals in diesem Format 125er Champs besprechen, vorstellen, in den Fokus rücken, können da einpacken.
Das stimmt, ja.
Das werden wir nicht mehr erleben. So, dass da jemand drüber, also, so. Und Vorteil von dieser Wave 110i ist, wie ich überaus beschauliche 99 Kilogramm leer. Wir haben einen Tank von 3,7 Litern, also von daher, da kommen wir nicht viel zu. Also knapp über 100 Kilo habt ihr zwischen den Beinen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ihr fahrt natürlich auch maximal 90 km/h. Okay, das ist jetzt nicht herausragend, aber mein Gott, so als Commuter-Ding, ne, Tag aus, Tag ein, gar nicht schlecht, finde ich.
Ich gebe dir das ausnahmsweise, weil es ein Roller ist.
Ja, ja. Also wie gesagt, wir sprechen hier auch ja vom wahren Bestseller unter den Motorrädern oder motorisierten Zweirädern. Wir haben Verbrauch von unter 2 Litern auf 100 Kilometern. Also selbst mit dem kleinen 3,7 Liter Tank kommt ihr fast 200 Kilometer weit. Und jetzt kommen wir zu dem Spannenden, warum dieses Ding auch noch so interessant ist. Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, gebaut wurde die Honda Wave 110i von 2012 bis 2016. Also so lange war sie auch bei uns erhältlich. Mhm. 2012 stand das gute Ding für 1.975 € beim Honda-Händler. Da sind wir, glaube ich, hier unter den heute vorgestellten Bikes ganz, ganz unten angelangt.
Das günstigste, ja.
Einfach mal sagen, ey, ich brauche was zum von links nach rechts kommen, zu Sport, zu Arbeit, nehme ich. Ne, kostet nicht viel, kannst du gut machen, geht nicht kaputt, Honda. Ist halt nur Honda, weißt du, das ist einfach super. Dann habe ich natürlich geguckt, hey, wenn ich jetzt so ein Ding gebraucht haben wollen würde, wo liegen wir denn da? Und wir erinnern uns nochmal kurz, Neupreis 1.975. Mhm. Wir haben das ja vorhin so ein bisschen erlebt bei den 5 Bikes, die wir zuvor vorgestellt haben. Da fanden wir 2 ja schon, wenn es jetzt noch die Hälfte kosten würde, schon teuer, weil ich meine, wir reden über Karren, die 13, 14, 15 Jahre alt sind. Ne? So, also 1.975 € Neupreis. Gebrauchtpreise starten aktuell, wir sprechen Mitte 2025, bei 1.200 €. 1.200, ja.
Okay.
So, da merkt ihr so, Qualität, ne, Honda, so. Aber, das ist jetzt kein Fake. Nochmal, 1.975 € Neupreis 2012. Teils liegen die Gebrauchtpreise aber auch deutlich über den erwähnten 1.200. Ich habe sogar Wave 110i auf den bekannten Gebrauchtbörsen gefunden, die über dem Neupreis lagen.
Wie geht das denn?
Ja, mehr Nachfrage als Fahrzeuge.
Krass.
Ne? Also von daher, das bedeutet aber für euch, okay, ihr müsst jetzt vielleicht im ersten Schritt für diesen Großroller oder Großradroller, den Bestseller unter den Motorrädern überhaupt? Müsst ihr vielleicht ein bisschen tiefer im Verhältnis in die Tasche greifen, aber ihr fahrt eigentlich, wenn ihr es gut anstellt, ohne Wertverlust. Weil wenn ihr das Ding nach 2, 3, 4, 5 Jahren verkauft, kriegt ihr wahrscheinlich genau das raus, was ihr auch dann damals ausgegeben habt. Also von daher,
ja, da hat,
und vielleicht, je nachdem, wie Inflation und Ähnliches laufen, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr.
Da hat Honda Praktikabilität wirklich durchgespielt mit dem
Teil. Auf jeden Fall. Und ihr habt natürlich immer das gute Gefühl, auch wenn natürlich die Jungs und Mädels auf dem Schulhof oder sonst wo wahrscheinlich ihr die Nase rümpfen oder einen großen Bogen um euren Wave 110i machen würdet. Ihr seid mit einem Stück Motorradgeschichte unterwegs, ein Stück Motorrad-Weltgeschichte unterwegs. Und wenn ihr es klug anstellt, ich sage nur Verbrauch und Wiederverkauf, zum absoluten Sparkurs. Also von daher, für alle Commuter da draußen, irgendwie die zum Sportverein müssen oder sonst was, ich weiß, es ist jetzt nicht die fancy Superkarre, aber ihr könnt eine Kiste Bier zwischen die Beine stellen, ihr könnt eine Sporttasche hinten draufpacken. Es ist jetzt emotional nicht der große Kicker, aber hey.
Mei. Immerhin Jens habt ihr als Fan.
Genau. Und ich meine, wer will nicht mal gerne einen absoluten Bestseller, wirklich einen absoluten Bestseller fahren? Hä?
Ich merke schon, du bist auf jeden Fall hooked. Kann das sein, dass du einen schon in der Garage stehen hast? Oder?
Nee, das liegt einfach daran, dem geschuldet, dass in der Garage schon 2 Fahrräder und 3 Motorräder stehen und trotzdem noch geschraubt werden muss. Also von daher passt selbst so ein überaus zarter Wave 110i nicht rein. Wie gesagt, ihr könnt auch nach einer Innova 125 gucken oder nach einer Vision 125, so heißt er aktuell bei Honda. Oder ihr guckt wirklich mal nach einem Super Cup. Vielleicht hat den ja auch mal jemand importiert. Total vernünftige, einfache Fahrzeuge. Nix fancy, aber ja, wirklich, wirklich cool und laufen seit 1958 bei Honda vom Band und laufen und laufen und laufen. Also von daher, damit macht ihr nichts falsch. Das verspreche ich euch.
Krass. Ich finde den Namen Wave auch so lässig.
Ja,
Wave passt so gut.
Ja, Innova, so nach dem Motto Innovation oder so, ist auch so. Du denkst dir,
ja.
Großradroller für kleines Geld.
Also, Vision klingt auch mehr nach so einem Prototyp.
Ja, genau. Aber nein, es sind ausgereifte Fahrzeuge. Wir haben es ja vorhin schon gehabt bei der Kawasaki D-Tracker. Japanischer Hersteller, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr groß schrauben müsst, äußerst gering, außer bei Verschleißteilen. Also von daher, werft da ruhig mal einen Blick drauf, würde ich sagen. Weil, Moritz, wir sind schon wieder am Ende dieser 125er Champs Podcast-Folge.
Mensch, schon Feierabend.
Schon Feierabend. Das wäre natürlich super, wenn wir jetzt hier Feierabend hätten. Chef, hörst du, zumindest. Wir hätten jetzt gerne Feierabend. Ja, jetzt. Eine Folge 125er Champs pro Tag ist genug.
Das muss reichen.
Das muss reichen, genau. Nein, die Folge ist zu Ende, das war Folge 31. Wir danken euch wie immer natürlich fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast. Folgt uns auf Facebook, auf Insta, sonst wo beim großen Motorradkanal. Wir würden uns freuen.
Unbedingt. Und was erwartet uns der nächste Folge, Jens?
Das steht noch in den Sternen. Ich habe noch nichts Großes geplant.
Oh, okay.
Ich dachte, oder hast du noch einen Trumpf im Ärmel?
Quasi? Nee, ich dachte, da wäre schon irgendwas in Planung.
Aber ist nur gerade noch nichts geplant. Wir sind quasi noch blank und lassen uns noch ein tolles 125er-Thema einfallen, mit dem wir dann praktisch wieder eure Gehörgänge füttern. Bis dahin sagen wir aber ciao und tschüss. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal zu Folge 32 des 125er Champs Podcasts wieder ein. Moritz, vielen Dank fürs Dabeisein.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut, bleibt sitzen und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.